Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Wir haben wieder mal, kommt bei uns in dieser Podcast-Reihe des Öfteren mal vor, wir haben einen leichten Hangover.
Noch.
Ist so.
Ja.
Wir waren gestern lecker essen.
Ja, mir geht's gut.
Dass es uns gut geht, das ist ja keine Frage, weil wir ja hart im Nehmen sind. Aber wir haben einen leichten Hangover, möchte ich sagen.
Ja,
okay. Das bringt mich dann wiederum zu, es ging darum, dass wir, dass sich eine Service-Crew aus einem Restaurant verabschiedet hat mit einem sehr leckeren Essen, mit sehr, sehr vielen Stammgästen und die gesagt haben, so, wir ziehen Leine.
Ja.
Die anderen müssen weitermachen. Und da siehst du
die,
mal.
Die Wachablöse war ja auch schon da.
So ist's.
Ne? Die haben zusammen den Abend bestritten.
Ja, das war ganz zauberhaft. Und da siehst du mal, wie wichtig, also für mich sowieso, der Service ist in einem Restaurant. Ne?
Ja,
du gehst ja dahin, weil du sagst, ach Mensch, dann ist die so und so wieder da oder der so und so. Und da freue ich mich doch auf einen schönen Abend, der ist immer so nett. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle.
Ja, wie man sich aufgehoben fühlt, ob man sich da zu Hause fühlt und willkommen und.
Ja.
Da verzeiht man dann vielleicht auch manchmal das eine oder andere Fehlerchen aus der Küche, wenn es denn eins geben sollte.
Gab es gestern gar keins?
Nein, natürlich nicht.
Das war großartig.
Ja.
Ich fand das ganz, ganz toll.
Im Moment gibt es so eine Diskussion gerade, wo wir gerade bei Restaurantbesuchen sind, ob man Parfum tragen sollte beim Restaurant.
Ja, ich hörte davon.
T-Duck hat sich beschwert und hat sich und meinte, er wolle in einem viel beachteten Artikel, er wolle... Ach Monika, kannst du mal dem Patrick mal das Mikrofon richtig hier so?
Ja.
So, und dann sehen wir nämlich uns auch mal, ne?
Ach.
So.
Danke, Monika. Hatte ich das Mikrofon jetzt im Gesicht oder was?
Ja, nee,
ich habe dich gesehen.
Ja, du hast
die Stange. Schielst du?
Nein, du guckst immer von unten nach oben und dann kann man natürlich besser gucken.
Ich gucke immer von unten nach oben?
Ich muss ja von oben nach unten gucken.
Warum? Warum musst du
denn? Weil ich nicht irgendwann
aufgehört. Ich finde das an einem Tag wie diesem, mit diesem Hangover, den wir haben, recht respektlos von dir.
Ja, ist das so?
So groß bist du jetzt auch nicht. Und so klein bin ich auch nicht.
Naja, die einen sagen so, die anderen so.
Weißt du, es kommt nicht auf die Größe an, um mal einen Klassiker zu bringen.
Ja.
Ja?
Okay.
Wirklich. Also das ist jetzt wirklich respektlos.
So, Parfum in Restaurants.
Ja,
ne?
Das war dein Thema gerade. Ja.
Wie stehst du dazu?
T-Duck
hat gesagt,
ich muss ehrlicherweise sagen, das fängt nicht nur mit Parfums an. Es gibt auch Gäste bzw. Freunde, wo man mal eingeladen ist, die einen sehr großen Hang zu Duftkerzen haben.
Solche Teelichter mit Duftkerzen und so weiter.
Das kann ich zum Beispiel gar nicht ab. Ich kann es zum Beispiel auch nicht ab, wenn das auf dem Esstisch sitzt, wo man dann auch isst. Und du bekommst immer so eine Vanillefahne oder Patchouli oder sowas.
Ja.
Das finde ich dann nicht schön.
Ja,
ich sage dann aber auch, können wir die denn wegstellen oder können wir die mal woanders hinstellen?
Kann man
die auch mal entsorgen. Ja, du hast eine wunderbare Ausdrucksweise.
Ja.
Ja, sich einfach nicht erklären, einfach machen. Können wir das bitte entsorgen?
Ja. Zufälligerweise ausnießen erstmal.
Wie Lava, wenn er gefragt wird, ob es geschmeckt hat.
Ja.
Ne? So, das Geschirr war außerordentlich schön.
Genau.
Es war ein sehr schönes Geschirr, von dem wir gegessen haben.
Genau.
Ja, aber hat es denn auch geschmeckt? Ja, und also ideenreich auch.
Interessant.
So interessant. Ja, ich finde das auch schäbig, wenn man sagt, wie hat es geschmeckt? Das war interessant.
Ja.
Oder?
Ja.
Nun, aber jetzt, wie stehen wir zu Parfum?
Ja, weiß ich nicht.
Also ich habe da, ich weiß nicht, also vielleicht.
Also mir ist noch nie aufgefallen, dass so, hatte ich das schon mal belästigt? Zu
starke? Ich kenne sehr starke Parfums.
Ja, das ist
schlimm. Es gab in den 80ern ein Parfum, das haben sehr viele Damen getragen. Das hat man schon, ich möchte sagen, wenn man vorhatte, nach New York zu reisen, hat man es schon gerochen. bevor man überhaupt in der Lulu von Cacharel.
Achso, das kenne ich. Das Lulu kenne ich,
ja. Das ist das schlimmste Parfum ever.
Das ist ein ganz super schweres, florales.
Furchtbar. Das hast du, ich weiß nicht, wenn die Nachbarin im Nebenhaus das Ding draufgeknallt hat, dann hast du es gerochen.
Durch die Wand durch.
So, das kann ich verstehen, dass man dann sagt, nee, also damit kann man nicht ins Restaurant.
Ja, also er hat da ein Thema draus gemacht und ich...
Aber was willst du machen? Willst du so Leute wegschicken, die dann sagen, ich habe jetzt ein Parfum?
Lass mal.
Echt?
Unerwünscht, sagt er.
Ach.
Die wären bei ihm unerwünscht.
Persona non grata.
Genau. Guck. Ja.
Ja, gut, dann. Ja. Aber ist nach Schweiß stinken dann besser? Oder?
Na, also hast du schon so viele Restaurant-Nachbarn gehabt, die nach Schweiß?
Nein, ich frage mich nur, wenn jetzt einer vom Sport kommt oder so. Und dann.
Ja, aber dann kann man sich duschen, ohne sich zu parfümieren, dann riecht man auch nicht.
Ja, dann, das ist absolut richtig. Ich meine jetzt nur, wenn du schwitzig im Sommer dann in sein Restaurant gehst, dann schmeißt er dich auch raus, weil du stinkst nach Schweiß. Okay.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Gut. Weißt du, was ich schön finde?
Ja, was findest du schön?
Dass wir zwei leidenschaftliche Hobbyköche sind.
Das finde ich auch schön.
Und uns heute nicht so stark einparfümiert haben.
Das stimmt, ich gar nicht. Möchtest du mal riechen?
Also einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler, der andere ist der bessere Koch.
Ja.
Wir stellen euch in jeder Folge zwei fantastische Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun
heute
haben.
Heute sind es derer drei übrigens.
Ja, weil du wieder... Ausnahme,
ja, das nervt dich, ich weiß.
Einen auf dicke Hose.
Ja, es nervt dich. Aber
nein, es nervt
so viel,
mich
doch,
nicht.
Doch, es nervt dich.
Nein, doch, es nervt mich. Ja.
Ja.
Wie Puffer.
Ja.
So. Nein, also du hast noch einen, wir haben heute noch einen Schnellkochpot dabei.
Ja,
so. Und wir haben einen Interviewgast, Gregor.
Ja, Nina Meyer ist bei uns.
Sehr schön.
Ja.
Das war ein sehr spaßiges Interview.
Genau.
Wer Nina Meyer nicht kennt, muss dranbleiben.
Ja.
Dann lernt er sie kennen.
So sieht es aus.
Dann würde ich mal sagen.
Geht schon los?
Ich würde sagen, ja.
Check 1.
Also. Ich habe heute ein Buch dabei, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Du hast mir dann gesagt, wo ich gesagt habe, dass dieses Buch mir sehr viel Freude gemacht hat.
Mhm.
Es hat auch ganz vielen anderen Menschen und Rezensenten da draußen sehr viel Freude gemacht.
Mhm.
Dieses Buch geht also gerade viral,
ja.
Wird positiv besprochen und auch das tun wir hier. Wir hatten ihr Buch von der Autorin, es ist eine Autorin, Nistissima hieß das Buch,
ja.
Fastenküche des Mittelmeers und der Levante, in Folge 40 in unserem Podcast. Das war jetzt, das ist total witzig, das war im September 23.
Ach Mensch.
Oder?
Ja.
Und jetzt, ein Jahr später, kommt sie mit ihrem vierten Buch. Und ich will sagen, das ist meiner Meinung nach das beste Buch bis jetzt, was ich kenne von ihr. Buch um die Ecke. Nistissima, Taverna, Staring Lonely, Feel Good Kitchen. Eigentlich das fünfte, aber Feel Good Kitchen ist, glaube ich, Staring Lonely in Deutsch gewesen. Das konnte ich nicht so ganz verifizieren. Also ein Buch, also weil sie selber auf ihrer Internetseite nur diese vier hat, ja. Und dieses Feel Good Kitchen kommt noch in Deutschland noch dazu. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das das Staring Lonely ist, wie auch immer. Es ist die Rede von Georgina Hayden.
Ja.
Sie kommt aus England, lebt in London, wuchs aber, das ist die Geschichte, die wir schon mal erzählt haben in Folge 40, du wirst dich erinnern, wuchs aber über der griechisch-zypriotischen Taverne ihrer Großeltern auf. Das schreibt sie in jedem Buch übrigens, das schreibt sie auf ihrer Internetseite auch. Ne? So. Und entwickelte so die Liebe zum Kochen und Geschichten erzählen.
Ja.
Letzteres wird im Buch noch ein Thema sein, Geschichten erzählen. Sie ist gelernte Köchin, Foodstylistin und macht auch keinen Hehl daraus, dass sie 12 Jahre lang ein Teil des Food-Teams von Jamie Oliver war. Deswegen ist auch Jamie Oliver auf dem Cover vertreten mit einem kleinen Zitat dazu gleich mehr. Sie hat, da hat sie auch Rezepte entwickelt, da beim Jamie, für TV, Werbung, Magazine. Bei der BBC ist sie auch in einem Magazin ab und zu sehen. Jetzt also ihr viertes Kochbuch und es heißt Griechisch, also Griechisch. Ne? Das hat man so gelassen, das finde ich auch ganz nett, dass man das gelassen hat. Also von der Übersetzung.
Ja. Ich verstehe dich.
Nicht? Das ist schön, dass du bei mir bist, du hängst mir an den Lippen.
Ja.
Darauf steht noch über 100 griechisch inspirierte Rezepte, das heißt es im Untertitel. Ja? Und das ist auch gut so, oder es erklärt das Buch eben mit einem Augenzwinkern. Etwas mehr und etwas besser, denn es ist mitnichten alles oder es sind mitnichten alles griechische Rezepte. Ja? Sie spielt mit den vermeintlich griechischen Zutaten oder diejenigen, die man also nach Griechenland verorten würde. Nach dem Motto, wir haben 100 Leute gefragt, welches Produkt verbinden Sie mit Griechenland, Gregor?
Feta.
So.
Top-Antwort.
Top-Antwort. Genau. Oder Oregano,
ja.
Ziegenkäse, Oliven, ich weiß nicht. Ne? Solche Sachen alles so. Das findet sich dann auch in den Rezepten und das macht dann eben die Rezepte zu diesen griechisch inspirierten Rezepten.
So. Gut.
Und dazu kommt das Storytelling. Ein Beispiel, es gibt also eine Pasta, die kennst du auch. Die ging dieser Tage oder Monate steil bei Instagram. Aubergine, Kirschtomaten, Kräuter, Salz, Pfeffer, Olivenöl in eine Pfanne oder aufs Backblech. In der Mitte kommt eine Packung Feta, das kommt in den Ofen für eine halbe Stunde. Dann kommt's raus, Spaghetti vorher kochen, reinrühren und dann ist das eine matschige Pasta.
Ja.
So, das kennt man von Insta, das Ding ist ja steil gegangen. So. Ja. Sie macht daraus eine Geschichte. Ja, das ist ihre Skordostumbi-Pasta. Ich hoffe, ja. Ich spreche das Griechisch richtig. Ich bin des Griechischen nicht so mächtig wie du. Du kannst das besser.
Ja,
Skordostumbi ist Knoblauch.
Okay.
Also das.
Ja.
Wie lange Griechen für Knoblauch brauchen, wenn sie das aussprechen? Ne? Oder? Wir sagen ja Knoblauch. Aioli, so. Ja. Skordostumbi.
Toll. Ja, ja, das klingt so. Aber bedeutungsschwanger.
So, sie schreibt, es sei ein Rezept von den Ionischen Inseln.
Mhm. So. Das kann doch sein.
Natürlich. Korfu, Paxos. Kennst du die Ionischen Inseln?
Nein.
Nein.
Nicht persönlich.
Ich habe ja Geografie studiert.
Ja, natürlich.
So. Hast du. Habe ich tatsächlich in Karlsruhe. Hör mir zu, auf Lehramt damals. Germanistik und Geografie. Deswegen kenne ich natürlich die Ionischen Inseln.
Natürlich.
So, wenn man sich mit den Tavernen dieser Insel und den Speisekarten beschäftigt ein wenig, das habe ich tatsächlich online gegoogelt, findet sich wenig Pasta. Ja, okay. Es findet sich auch keine Skordo. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, mal so ein Stündchen herum, auf dem man kommt bei Google ganz gut klar damit, es findet sich da keine Skordostumbi-Pasta. Natürlich nicht. So, mag sein, dass die da irgendwo steht.
Aber die griechischen Reisnudeln, die sind die auch nicht aus Griechenland?
Diese kleinen Nudelchen natürlich ist das griechisch, die haben ja auch einen griechischen Namen, aber Spaghetti ist doch, kommt Spaghetti aus Griechenland?
Nein, nein.
Danke.
So,
aber was sich da findet bei den Ionischen, es ist ja klar, viel Fisch und Gemüse, ne? So, aber selten Pasta. Egal, das zum Thema Storytelling, wo ich sage, naja, Georgina, ne? Da haben wir uns aber ein bisschen, aber mag ja sein, es mag wirklich sein, dass das so ist, dann ist das so. Aber wie gesagt, eben alles am Ende, alle Rezepte mit einem griechischen Touch. Es geht los.
Ja.
Mit einem guten Start. Das ist dann Spiegelei mit brauner Butter und Ziegenkäse.
Okay.
Das ist der frühmorgendliche Toto.
Ja,
Toast mit Tomaten, Zwiebeln und Oregano. Ja, sowas. Okay. Sie gibt den Speisen auch ab und zu griechische Namen. Dann ist der Toast, also das ist so ähnliches wie Focaccia, das nennt sie Ladenia oder Ladenia, ich weiß es nicht. Und der kommt dann von den Kykladeninseln Kimlos. Oder von der Kykladeninsel Kimlos kommt also Ladenia.
Du hast Kykladen?
Kykladeninsel.
Unangenehm.
Bitte? Auch das. Hangover. Ich sag nur Hangover. So, weiter geht es mit kleinen Snacks. Das sind dann Kichererbsen, Keftedes mit Kräutern, Kalamari und Gewürzen und Honig. Tzatziki, natürlich, muss auch drin sein. Und immer wieder Gerichte mit Feta.
Ja.
Dann kommen Alltagshelden. Da bin ich dann voll eingestiegen in dieses Buch. Neben mit dieser Knoblauchpaste, so eine klebrige Aubergine-Granatapfeltart, die richtig cool ist. Wo sie auch schreibt, dann kann man noch ein bisschen Feta drauf machen. Also Feta ist Running Gag. Thunfischsalat mit Ei und Kapern, Zitronen, Oregano-Hähnchen mit zweierlei Dip. Sensationell lecker. Ganz easy peasy. Würzige
Was ist das Besondere daran?
Dass das in Zitronen eingelegt wird.
Das Huhn.
Das Hühnchen, diese Sticks werden mit Zitrone eingelegt. Und sie macht einen Dip auch wieder aus Zitrone mit griechischem Joghurt, mit Feta reingebröselt, mit ordentlich Kräuter und so. Das ist schon sehr cool. Und es ist easy peasy, ne?
Gut.
Dann weitere. Dann kommt Dinge am Spieß. Da finde ich, das Kapitel macht eigentlich nur Sinn, wenn man einen Grill sein eigen nennt.
Mhm.
Habe ich zwar, aber im Winter oder Herbst ist dieser Grill dann nicht weg. Da sind dann knusprige Austernpilze, Halloumi, Tomaten, Kebabs, also ganz viele Kebab-Sachen. Festmahl sind dann grüne Gigantes, also dicke Bohnen mit Zucchini und Lauch aus der Pfanne. Richtig cooles Rezept. Also Bohnen mal ganz anders. Die werden dann im Ofen so ein bisschen oben knusprig.
Okay.
Boah, das ist schon wie so ein Soulfood, also Seelenfutter.
Ja, warum ist
das
ein Festmahl?
Habe ich jetzt Soulfood mit Seelenfutter übersetzt, so spontan? Mhm. Verrückt.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Du hast es drauf.
Ich hab's drauf.
Was ist denn, warum ist das denn Festessen? Das klingt jetzt relativ schlicht.
Das sind Festmahl sind Sachen, wo man ein großes Gericht hat zum Sattwerden.
Ach so,
deswegen Festmahl.
Gut.
Backofen, Fisch mit Tomaten und Oliven ist auch so eine Pfanne voll mit Pulled Chicken, Gyros ist auch eine Pfanne voll, sowas. Dann kommen noch Salate, Beilagen und Gemüse und am Schluss, wie sollte es anders sein, etwas Süßes.
Ja.
Na, so. Der bekannte Teekuchen aus Holland, kennst du? Ja. Kennst du diesen Teekuchen? Ja, ja. Da hat man damals ein Frühstück auch immer, oder in Holland, essen das ja. Wird da zum Nachmittagskuchen mit Kamille und Honig?
Okay.
Hm. Eton Mess aus England, kennst du auch?
Ja.
Wird bei ihr zu Cretan Mess, also Kreta Mess, also Kreta Mist, Entschuldigung, dieses Zusammenzeug, weil griechischer Joghurt und türkischer Honig drin ist.
Okay.
Und das bekannte Malaga-Eis, kennst du auch?
Ja, mit
macht sie, pass auf, aber cool, Eiscreme mit Metaxa-Rosinen.
Okay.
Du kannst dir denken, was da passiert.
Ja, also im was ist das Normale, ist mit Rum, Rosinen?
Mhm.
Ja.
Hier ist es Metaxa.
Okay, gut.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das habe ich gar nicht gegoogelt. Ist Metaxa, ist das auch Rum oder was ist das?
Ich meine, ist das
Anis oder was? Weiß ich gar nicht. Weinbrand? Weiß ich nicht. Schreiben Sie es in die Dokumente. Nein, in die Kommentare.
Ich google das.
Also,
ich muss wirklich sagen,
Metaxa, viel, bitte,
ich
du googelst. Ja, google doch mal.
Weinbrand.
Siehst du. Also viel Storytelling, sie kommt mit viel Storytelling um die Ecke, rein ins Griechische gedacht, das aber immer mit einem Augenzwinkern. Und ich glaube, das haben wir ja eingangs auch besprochen, ich glaube, das Layout der DK-Bücher, wenn man sich dessen mal bewusst wird oder geworden ist, auch Jamie Oliver, Otto Lengi, das hatten wir davon, dann müssen diese oberen Zeilen unter dem Titel des Rezeptes müssen irgendwie bespielt werden.
Wobei, das machen ja viele Verlage, ne?
Das machen viele. Hier ist das dieses Mal, wo ich sage, boah, das ist schon sehr viel. Hätte man
gewollt,
sich gewollt. Ist schon sehr viel. Ich war mal in einer Taverne in Griechenland und habe einen Thunfischsalat gegessen. Ja, das ist viel bla, auf den man hätte verzichten können. Aber es schmälert dieses Buch nicht.
Ich weiß auch gar nicht, wird das gelesen? Offensichtlich.
Naja, ich lese es mir mal ab und zu durch, weil ich denke, da sind noch so ein paar. Ja, das ist gar nicht mal so doof, weil oft steht dann drin, Sie können dieses Gericht noch pimpen mit Feta. Ja, okay. Das ist ja. Also,
Oder Oregano.
Das ist dann einfach auch ein Gamechanger.
Ja, ja,
so. Okay. Einfache und aufregende Gerichte, die Freude machen, schreibt Jamie Oliver über dieses Buch und er hat verdammt nochmal recht. Es ist, muss ich sagen, das ist mein Einkehrschwung. Egal, wie man zu Griechisch oder Feta oder wie auch immer steht. Es ist eines der wenigen Bücher, aus denen ich in so kurzer Zeit so viel gekocht habe.
Okay.
Und einfach gekocht habe, schnell gekocht habe. Es sind durchdachte Rezepte, sind zum Teil einfach ja auch wirklich um die Ecke gedacht.
Mhm.
Und richtig lecker. Gut. Alles am Ende richtig lecker.
Super.
Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Also das ist wirklich, und ich bin noch lange nicht durch. Wie gesagt, es ging bei mir los hier mit diesen Startern da, mit diesem, wie heißt das hier, ich habe jetzt nicht geblättert nochmal, wie heißt das, ich könnte jetzt zurückblättern, mit Alltagshelden, so da geht's, das ist so für jeden Tag, so eine Küche. Es findet jeder Gerichte. Und es gibt mit diesem Buch auch keine Ausrede mehr nach dem Motto, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit zu kochen. Sie schreibt nicht, wie lange es dauert, also es steht nicht drin, also diese Zeiten sind hier obsolet, spielt hier nicht die Rolle. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es hat nie länger gedauert als maximal eine Stunde, bis alles auf dem Tisch war. Von Vorbereitung maximal.
Ja. Okay.
Vieles zum Teil viel schneller, dass man es vorbereitet hat, in den Ofen geschoben hat, die Küche kann man schon mal sauber machen und dann kommt das Essen und fertig.
Ofenzeit ist Freizeit, ne?
So, ach Gott, Mann.
Ja, ist so.
Ja, das ist wirklich schön. So, das Ganze ist toll. Das Ganze von vegan über vegetarisch, manchmal glutenfrei oder laktosefrei. Da gibt es kleine Buttons an den Rezepten immer oben. Dann heißt es, was es ist. Das ist mich interessiert das jetzt wenig, weil ich sehe es ja, ob es vegetarisch ist oder nicht oder wie auch immer. Und Gluten und Laktose interessiert mich auch nicht. So, das ist aber für Menschen, die das brauchen, ist das auch noch drin. Worauf man hätte verzichten können, sind die Bezugsquellen. Also die hat alles Bezugsquellen für Gemüse und Feta aus Griechenland, weiß ja gut, aus England.
Aus England.
So, das ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, das ist der Übersetzung geschuldet, wo man gesagt hat, okay, das hauen wir jetzt auch noch rein.
Hätte man
natürlich auch eine deutsche Variante sich überlegen können, aber...
Aber Feta gibt es doch wirklich überall.
Ja, also das macht jetzt auch wirklich keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.
Es gibt auch diesen, wie heißt der, Patros, glaube ich. ich. Ne? Ja. Der darf sich nicht mehr Feta nennen, der ist aber weiß-blau und ist so ein weißhaariger Hirte vorne drauf. Ja. Weil es, glaube ich, ein deutscher Käse ist. War der das?
Ja.
Mhm. Der tut so ein bisschen weiß-blau, sagt dann so Käse aus... Mhm.
Es ist, wie es ist. Ja. Also, ich habe noch... hatte und habe mit diesem Buch von Georgina Hayden, Greekish, das übrigens 288 Seiten hat und 30 Euro kostet, sehr viel Spaß. Und das bleibt jetzt in der Küche bei mir stehen für eine schnelle, leckere Küche. Gut. Und ich kann es uneingeschränkt empfehlen.
Gut. Und wir vergeben ja Kochpots, ne? Maximal 10, von 0 bis 10 ist alles drin. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel Kochpots gibst du denn diesem Buch Greekish?
8,5.
Ach, schau mal an.
Mhm.
Sehr gut.
Ich wollte 9 geben, ja, aber dann sehe ich deine Blicke. Wo ist denn hier das
Lesebändchen?
Ne, so, ja. Aber gibt es das bei DK überhaupt? Haben die das schon mal gehabt, DK?
Oh, jetzt fragst du mich was.
Ich weiß glaube ich nicht. Ich weiß wüsste ich jetzt nicht. kein DK-Buch, wo da weiß so ein Lesebändchen drin ist.
Wir sind, glaube ich, in einer großen Sache auf der Spur.
Es geht nicht, nein. Es geht gar nicht um das Lesebändchen. Das ist nicht das Thema, weswegen ich wollte 9 geben, aber es ist so.
Nein, 8,5 ist das super.
Es ist genau. Tolles also ich Buch. Finde, das sollte man sich wirklich zulegen, weil das macht richtig Spaß. Und jede Seite ist wirklich, wirklich ein tolles Rezept. Wirklich gut. Wahr. Macht richtig. Mir hat das Buch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich war natürlich auch erstmal, ne? Wegen Nistissima, wegen diesem Buch. Ich sagte, das war auch okay, aber es war nicht so ganz so prickelnd.
Ja, das lag aber, glaube ich, ein bisschen am Thema. Gut,
so.
Anyways, das ist ja schon...
Anyways.
Ja, das ist ja Vergangenheit.
Ja.
Ich habe ja ausnahmsweise auch... musst du gerade ein bisschen...
Was muss ich?
Musst du gerade ein bisschen... Haben wir Handyzeit?
Handy? Ich habe lediglich geguckt, wie viel Uhr es ist.
Okay.
Was hast du denn heute mit mir?
Na nix.
Ich bin dir zu klein, ich mache Geräusche und ich gucke aufs Handy.
Und jetzt nerv ich dich noch mit einem...
Weißt du? Schnellkochpott. Also, du musst dich mal ein bisschen... Du musst mal selber über dich selber... Also, du musst mal reflektieren.
Ja, ich reflektiere.
Bitte.
Und ich habe reflektiert und es gibt ein Buch, das ist ganz frisch auf dem Markt. Tatsächlich.
Verrückt.
Mhm. September rausgekommen, 24. Das ist ein irgendwie nerdiges, aber wirklich wunderschönes Buch von der ehemaligen Modedesignerin, jetzt Foodstylistin, Köchin und Autorin, Sachio Harada. Die lebt jetzt in Paris. Ich zeig's dir mal.
Mhm.
So. Und ganz schnell, es ist auf Englisch. Das ist in Deutschland nur auf Englisch erschienen.
Mhm.
Es heißt Cuisine on Screen. Es werden kurz jeweils auf Doppelseiten insgesamt 30 japanische Klassiker, Manga und Kultfilme vorgestellt.
Mhm.
Und dann in 60 Rezepten, die in den Filmen vorkommenden Gerichte oder die gezeigte Küche. Und das Ganze ist ein Best of der japanischen All-Time-Favorites wie Karaage, frittiertes Hühnchen. Also Karaage ist frittiertes Hühnchen. Ja. Garnelen und Gemüse in Tempura, Gyozas, Udon und Soba-Bowls, Tataki, Sashimi, Ramen, Yakitori, Tonkatsu. Das, was man so kennt, wenn man sich so ein bisschen mit der japanischen Küche beschäftigt. Das ist alles in einem wunderschönen Buch. Allein das dicke, matte, leicht beige Papier finde ich super.
Mhm.
Wunderschöne Fotos, großes Format, grandioses Layout. Zurzeit mein japanisches Lieblingsbuch. So, das war's auch schon. Auf Englisch. Auf Englisch muss ich sagen, ne, es ist nur auf Englisch, aber die Mengenangaben, die sind durchweg auch im metrischen System. Das Ganze ist erschienen im Prestel Verlag.
Im metrischen System, Tablespoon und Cups ist doch nicht metrisches System.
Ne, daneben steht doch, wie viel das ist.
Tablespoon steht nicht nebendran, was es ist.
Das ist wie Tablespoon.
Ja, Tablespoon?
Ja, ist es.
Ach so, Löffel? Entschuldigung, ja, natürlich.
Es ist auf Englisch.
Ja.
Um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Hangover. Disqualifiziert. Komplett disqualifiziert.
Also, um es jetzt nochmal schnell abzustellen, im Prestel Verlag.
Ja, natürlich.
192 Seiten.
Completely lost today.
34 Euro kostet das. Unbedingt anschauen, wer sich für japanische Küche interessiert.
Mm.
Cuisine on Screen.
Ja.
Wie immer auch in Shortcuts. Was ist denn damit?
Tablespoon. Oh Gott.
Kommen wir schnell weiter.
Back to...
Ja.
Check 2.
So, jetzt aber.
Jetzt aber mal was. Ich habe dabei Nina Meyer, die Bioköchin, heißt es, zwischen Mett, Dimsum und Kässpätzle, heißt das Buch, was ich jetzt vorstelle. Mein Gott, ich bin heute, es ist nicht unser Tag, oder?
Mein Tag ist schon. Ich habe da jetzt keinen.
Okay.
Ja.
Nina Meyer gehört zur Vereinigung der Bio-Spitzenköche.
Ja.
Ist seit 2019 Küchenchefin im Biohotel Ifenblick in Balderschwang im Allgäu. In diesem elterlichen Betrieb ist sie auch groß geworden, wollte eigentlich früh Schauspielerin oder werden oder ins Modebusiness oder so, besuchte dann doch eine Hotelfachschule, die sie dann als einzige Frau in ihrem Jahrgang mit der Note 1 im Kochen abschloss. Hatte dann einige Stationen in Stern- und Haubenrestaurants und machte eine weitere Ausbildung in Zürich, übernahm schließlich das Küchenregiment vom Vater in dem Hotel. Neben der Kocherei betreibt Nina aktuell noch einen Football-Podcast Zirkus Sideline. Den haben wir im Interview gar nicht drüber gesprochen.
Ne? Nein.
Verlinken wir, wer sich für Football interessiert, sollte mal reinhören. Dem einen oder der anderen wird sie noch als Finalistin von der Staffel 11, war es glaube ich, 2023 von The Taste auf Sat.1 im Gedächtnis sein. Wie gesagt, war im Finale und sie war diejenige, vor der Tim Raue ob ihrer Dimsums niederkniete. Bemerkenswert fand ich hier die Parallelen. Wir hatten in unserer letzten Folge hatten wir die Vicky Fuchs bei uns. Ne? Die hatte auch das Hotel ihrer Eltern zusammen mit der Schwester übernommen. Und auch bei ihr ist die Schwester die Hotelführung jetzt. Das machen aber viele.
Es gibt es ja sehr häufig.
Ja, ja.
Ne?
Die haben aber beide ein extrem nachhaltiges Konzept und Bio und die haben eine eigene Bäckerei und tatsächlich beide auch die Liebe zur asiatischen Aromatik und beide haben auch Dimsums irgendwie als Signature-Dish.
Ich glaube, das kann auch immer eine Chance sein, wenn eine junge Generation dann das Alte übernimmt und neue Impulse da reinhaut. Ne?
Ja, voll. Vor allem, wenn es dann so radikal ist. Ne?
Also, genau. Das haben wir ja bei Vicky Fuchs, haben wir das gesehen.
Genau. Und das war ja bei ihr auch.
Es ist so vielen, vielen Restaurants zu wünschen, ne? dass sie loslassen, also dass die Altherren oder Damen, wie auch immer, loslassen können und sagen, okay, dann lass doch die Jungen mal machen.
Ja, ja, das Tolle ist, was die ja auch beide machen, ist ja die Allgäuer Traditionsküche gar nicht verleugnen. Kriegt man ja nach wie vor da. Das ist ja auch toll. Also, aber dann einfach auch mal was Neues wagen. Einfach mal was Neues wagen. Mhm. Ne?
Ja, sag's nochmal. Einfach mal was Neues wagen.
Ihre Küche beschreibt sie übrigens folgendermaßen. Sie würde, also im Hotel kocht sie 2/3 Klassiker der alpinen und der deutschen Küche und zu 1/3 extravagante Fusion Kitchen, nennt sie's. Jedes Gericht aber mit 100% Bio-Lebensmittel. Wichtig dabei sei die Balance zwischen den Erwartungen der Gäste, die ins Allgäu kommen. Die wollen ja oft Kässpätzle halt haben oder so. Und also die Erwartung zu erfüllen und dabei einen gewissen Weitblick und Offenheit bzw. Freiheit für sich zu behalten. Ihr wurde sonst langweilig. So. Ihr erstes Buch nun. Vorneweg, das ist nun gar nicht langweilig, aber jetzt erstmal zwischen Mett, Dimsum und Kässpätzle. Das ist erschienen Ende 23 im Regionalia Verlag, hat 176 Seiten, 74 Rezepte für 29,90. Und das ist schon ein sehr ungewöhnliches Buch. Vorne drauf mal wieder die Autoren. Das ist ja, finde ich ja, gerade bei nicht oder mittelmäßig prominenten Köchinnen und Köchen immer meines Erachtens so ein bisschen vertane Chance, ein grafisch auffallendes Buchcover zu gestalten. Ich glaube, das geht immer so ein bisschen unter, wenn Menschen vorne drauf sind.
Ja, weil du es nicht zuordnen kannst.
Ja,
ne? Weil du
genau.
kennst den Menschen ja. nicht und dann hast du ein bisschen Grafik und denkst so, wer ist das, genau. was soll das? Ne? So.
Wobei jetzt Nina natürlich eine sehr auffallende Person ist und auch eine der wenigen Menschen, die ich kenne, die sich mit rosa Crocs ablichten lassen kann, ohne dass einem das irgendwie merkwürdig vorkommt. Ne? Aber drinnen dann die Fotos, die sind super wunderbar geshootet. willst du es mal haben?
Hat sie auch gesagt, das haben wir. Mhm.
Vor allen Dingen den Fotos merkt man an, dass die Gerichte in ihrem, ich sag mal, natürlichen Allgäuer Habitat angerichtet wurden. Die strahlen alle so eine Wärme und familiäre Natürlichkeit aus.
Ja, auch die alten Teller.
Ne? Genau, ja, sowas Großmutterhaftes im besten Sinne.
Ne? Absolut.
Die sind trotzdem alle sehr modern. Also, Rezept-Layout ist weitestgehend klassisch. Da gibt es so persönliche Anmerkungen, die sind relativ klein und in Pink und im 90-Grad-Winkel geschrieben. Mhm. Das finde ich ein bisschen mühsam zu lesen, ist aber vielleicht auch meinem Alter geschuldet. Aber insgesamt.
Aber soll ein Gimmick sein.
Ja, insgesamt ganz gelungenes Layout. Mhm. Aber es kommt ja noch umso mehr auf den Inhalt an und da geht schon wieder was wilder zu. Es fängt an mit dem Kapitel Kuchen. Nina ist der Meinung, dass wir alle groß genug sind, selber entscheiden zu können, womit wir anfangen zu essen. Also, und warum nicht mit Kuchen und Dessert? Außerdem gehörte das Kuchenbacken zu dem Tagesablauf ihrer Oma Edith in Minden, welche einen sehr großen Einfluss auf Nina hatte. Von ihr ist in diesem Buch noch oft die Rede. Ein ganzes Kapitel ist ihr später noch gewidmet. Sie ist quasi Ninas kulinarische Initialzündung. Mhm. Wobei auch schon die Uroma gekocht hat und so. Die haben eine lange Tradition an Köchinnen und Köchen. Also Kuchen. Es gibt dann Apfel, Gugelhupf, Kirschkuchen, Butterkuchen oder Aprikosenstreusel. Das sind ganz tolle Klassiker, wie bei Oma halt. Mhm. Da gibt es auch mal ein bisschen Aufwendigeres, wie die klassische Charlotte Royale. Mhm. Da braucht es dann auch schon mal zwei Seitenrezept. Was ich hier ganz nett finde im Layout ist, dass bei mehrseitigen Rezepten die Zutaten auf jeder Seite stehen. Das finde ich ganz angenehm. Das erspart einem ein bisschen das Blättern, während man kocht. Das finde ich ganz gut. Das nächste ungewöhnliche Kapitel, Butter und Brot. Da gibt es erstmal 5 Rezepte für aromatisierte Butter. Mhm. Das ist ja gerade vielleicht auch mal was für die gerade, geht es auf TikTok auch so steil, diese Butterboards. Ne? Hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja, das ist
gerade so ein Riesentrend, so ein großes Brett voller Butter mit so Kräutern und Gedöns drauf und Gewürzen.
Und dann wird das so zusammengerollt, dann macht das
der Mädchen, man hält man das so Tisch, von, ne? Ja, das ja, hält ja. man so vom Brett runter. Das ist gerade so, sieht halt schön zu fotografieren.
Ich habe nur gerade ein Video gesehen von der Traube Tonbach, die ja nun im Schwarzwald, das ist ja, da gibt es ja auch gesunde Kühe und gesunde Tierhaltung.
Ja.
Und da habe ich mich dann gefragt, was soll das denn jetzt? Also die haben dann gesagt, unsere Butter, also das ist so ein TikTok-Video oder was, oder ist das, habe ich gesehen, wo die Kellnerin, oder man sagt nicht Kellnerin mehr, man sagt jetzt Servicekraft, an den Tisch kommt und unsere Butter kommt von und dann haben wir die gesalzen, leicht gesalzen Ding so und da frage ich mich immer, warum muss die denn davon so weit weg?
Ne? So. Ach so.
Das habe ich mich gefragt.
Tja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht war die Kühe da besonders leckere Milch.
Ja.
Rausdrücken.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Aber ist ein Thema.
Ist komisch. Ja. Vor allem, wenn du die frisch selber machst, oder war die nicht selber gemacht, die Butter?
Nee, die war nicht selber gemacht. Okay. Das finde ich zum Beispiel, da kann man in der Küche kann man auch Butter machen.
Ja, toller Milch, vor der Tür. Ja,
kann man machen.
Ja, kann man.
Also, gut, haben wir das auch, check.
Genau, dann kommen hier 9 Brotrezepte, vom Hefezopf bis zum Roggenvollkornbrot. Mhm. Und dann in dem Kapitel folgen, man glaubt es kaum, Butterbrote. Aber die sind schon alle relativ aufwendig gestaltet, natürlich mit dem selbstgebackenen Brot. Mhm. Da gibt es Münsterkäse, Blumenkohl und Kirschchutney zum Beispiel als Belag. Oder, das werde ich auf jeden Fall mal machen, Stuten mit Hühnchenleber, Parfait und Pflaumenmus.
Lecker.
Das erinnert ja so ein bisschen an den französischen Klassiker Foie Gras auf Brioche und Konfitüre mit Preiselbeeren oder was man da immer nennt oder Zwiebelmarmelade oder so. Das werde ich auf jeden Fall noch machen, habe ich noch nicht gemacht, aber das finde ich.
Das ist super. Auch immer was Schönes, das muss ja nicht aufs Butterbrot, das kann ja auch immer ein schöner Starter sein, wenn Gäste kommen, dass man das hat.
Genau.
Ja?
Kann man ja auch schön anrichten. Da ist das, hier auf dem Foto ist das wirklich ein klassisches.
Wir müssen nur einen Termin ausmachen jetzt, dass ich dann als Gast komme und das dann als Dip habe.
Ja, gut. Ja,
vielleicht haben wir in den nächsten Tagen, Wochen Zeit.
Vielleicht. Ich gucke gleich mal in den Kalender.
Vielleicht auch nicht.
Oder es gibt hier auch einen Sesamkringel aus Ziegenmilch, gebratenem Kohl und frittierten Kapern. Also es ist keine normale Stulle, das ist schon alles ein bisschen aufwendiger. Wunderlicher Titel vom nächsten Kapitel, Zizimizi. Der Ausdruck stammt von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die nur gebrochen Deutsch sprach und meinte damit sowas wie Schnickschnack. Also dann, hier gibt es Dressings, Soßen, Dips und Knusper. Beim French Dressing, hier ist wohl leider ihr Gastro-Rezept reingerutscht. Das Ganze ergibt nämlich so ungefähr ein Dreiviertel Liter und ist laut Anmerkung nur 7 Tage haltbar. Mhm. Da heißt es dann wahrscheinlich am Ende der Woche Flasche an Hals und Ex.
Ja, ne? Ja, auch schön.
Ansonsten haben wir hier Furikake, dieses japanische Standardgewürz bzw. Topping, hier Sesamtopping. Tomaten, Rauchmandeln, Kirschchutney, eine selbstgemachte Sriracha und eine weitere Spielart des gerade allgegenwärtigen Chili-Knusperöls. Das ist ja gerade
auch.
Das begegnet uns in vielen Kochbüchern. Ne? Ja. Ist aber auch wunderbar. Kann man ja immer im Kühlschrank haben.
Ja. So. Melzer hat in seinem Buch ein sehr schönes Knusper-Chili-Rezept.
Ja, genau. Der macht das mit heißem Öl, übergießt er das und frittiert das. Aber das hier ist auch gut.
Ja.
Dann kommt das angekündigte Kapitel Oma Edith. Zum Beispiel gibt es hier, es fängt an mit dreimal Huhn, Hühnerbrühe. Mhm. Die ist ja auch ganz ohne Shishi. Da gibt es keine angeröstete Zwiebel, kein Vaduvan oder sowas, keine Experimente. Ganz wirklich klassisch. Ne? Mhm. Die macht ein Frikassee, auch im Oma-Style, mit Mettklößchen allerdings hier auch. Mhm. Als Einlage. Dann gibt es noch Huhn geschnetzeltes. Ganz auch Paprika, Zwiebel, Tomate, Huhn, ganz puristisch. Da gibt es ja auch noch einen Rahmkohlrabi, einen Rotbarsch, alles sehr schlicht, aber lecker. Die Schlichtheit gipfelt ein bisschen im TK-Spinat mit Spiegelei oder was auch im Netz, also im Internet bemängelt wurde. Erbsen und Möhren aus dem Glas, ein bisschen Buttermehl und Muskatnuss verfeinert. Da muss man sich fragen, gehört das in ein Kochbuch rein? Aber zumindest gehört es ja zu Ninas kulinarischen Geschichte und auch zu der vieler anderer Menschen, so auch zu meiner. Ich habe das auch früher öfter als Gemüsebeilage, hat meine Mutter, die eine hervorragende Köchin war, aber damals dann doch...
ich hätte mir gewünscht, dass bei uns auch Butter drin gewesen wäre, das war aber Margarine. Ich hab das Produkt Margarine bis heute nicht verstanden, warum man das zu sich nimmt.
Ja,
also das macht ja keinen Sinn.
In Hamburg, da gibt es ja von der 200-100 so eine schöne Werbung von einem Restaurant.
Ja.
Butter ist dein Freund, Margarine will dich töten.
Ja, stimmt ja auch. Also das hat man ja damals tatsächlich auch gesagt, ne, in der Forschung, dass da diese Transfette, man weiß ja bis heute nicht, was da eigentlich passiert bei dieser Extruder-Extrakt-Nummer, ne?
Ja,
also zumindest habe ich das so im Kopf.
Ich esse keine Margarine.
Ich auch nicht, das macht keinen Sinn.
Ach, keine Ahnung, kann jeder machen, wer mag.
Ja.
Und wer vegan leben möchte, der muss dann halt... sich auf
Kokospalmen.
Auf diese, ja, das ist aber ökologisch auch nicht so richtig.
Nein, das ist bedenklich.
Das ist alles blöd.
Da fragt man sich dann am Ende, tja, wen willst du jetzt retten? Ne?
Ja, weiß ich auch nicht. Ach, das ist eine Diskussion.
Mhm.
Das ist schwierig.
Das ist so. Mit Hangover sowieso.
Also eigentlich sind diese Gerichte aber pure Emotionen. Ne? Und darum geht es ja, glaube ich. Das sind so Kindheitserinnerungen und da gehört vielleicht auch mal Dosen oder eingemachtes Gemüse dazu. Und wie schrieb Max Strohe macht ja jetzt eine Kolumne im Spiegel Online. Und der schrieb letztens allerdings über Kartoffelsalat. Er schrieb, ich liebe die Bedeutung einer kulinarischen Kindheitserinnerung und also liebe ich eher diese Erinnerung als das Gericht selbst. Das gehört hier wahrscheinlich auch so dazu. Mhm. Ne?
Müssen wir erst drüber nachdenken, auch ein
ja,
Stück
ist das
weit,
so? Ne? Das wird
nein, ich musste kurz drüber nachdenken.
Ja, also die Erinnerung daran an so Essen und wie du damit groß geworden bist, ist halt viel mehr wert und wertiger als das Gericht selbst. So, das ist doch.
Das ist absolut richtig, ja.
Genau. Und da,
weil das ja oft nicht solche Gerichte sind.
Und in diese Kategorie gehört das hier auch. Vielleicht bleibt es ja, vielleicht braucht es ja manchmal einen nostalgischen Flashback in so einem Buch. So, also, dann geht es von Oma Edith zum nächsten Kapitel, das heißt Nina. Da geht es direkt los mit gefüllten Dampfnudeln mit gezupfter Geus, also Ziege, Piment, Despelette-Brösel und Aprikosenkompott. Das ist ein sehr spannendes Rezept. Allerdings fehlt mir hier leider die Zubereitung der gezupften Gäuß, obwohl sie sogar in ihrem Vorwort auf dieses Rezept mit Seitenzahl, hingewiesen wird. Für mich fehlt das so ein bisschen als Beispiel, wie man Ziegenfleisch zubereiten kann. Das ist schade, weil Ziege ist eigentlich ein super Fleisch, läuft komplett unterm Radar. Mhm. Hast du mal gegessen Ziegen?
Ja, ist aber nicht mein Fleisch.
Nein? Okay.
Nein, ich mag das nicht so.
Ja, ich habe es
auf Mallorca oft bekommen und das ist nicht mein Fleisch.
Ja, ich habe es auch mal gegessen. Ich fand es lecker, meine Begleitung nicht so, aber gut. Ne? Auf
also
den Kanaren
50% sind 50. Bei euch nicht dafür und die anderen 50%.
Genau.
Ja, okay. Gut. Nur dass ich es verstehe.
Also mir fehlt das ein bisschen hier. Wahrscheinlich kann man das genauso zubereiten wie jedes andere Fleisch auch. Mhm. Aber was genau hinter der zupften Gäuß steckt, hätte mich interessiert. Es folgen Kässpätzle mit Miso-Zwiebeln und Bratapfel. Oder Kimchi-Krautkrapfen mit Gemüsejus und Spiegeleiern. Wobei die Spiegeleier hier nur im Titel sind. Die kommen weder im Rezept noch auf dem Foto vor. Mhm. Was ein bisschen schade ist, aber gut, kann man sich ja vielleicht dazu interpolieren. Hier war mir zum Beispiel der Teig viel zu spröde. Den habe ich mit der Hand nicht ausgerollt bekommen. Mhm. Ich zwang ihn durch meine Nudelmaschine, dann ging's. Mhm. Das Rezept und auch bei einigen anderen, das erfordert ein bisschen Küchenerfahrung und es ist jetzt nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Es fehlen da manchmal so Angaben wie, soll das Kraut, soll das abgetropft werden, ja oder nein? Und dann kommt auf einmal, soll man was abbinden? Da steht nichts zu, nehme ich jetzt die Speisestärke, muss ich anrühren oder nicht? Es steht einfach nur abbinden bei der Soße. Ne? Da muss man halt wissen, was bedeutet das? Was heißt das? So. Ja, du guckst schon wieder. Ja, ich weiß schon, ich kann das ja, aber für Anfänger, wenn du das erste Mal so ein Gericht machst?
Ich gebe dir recht, meine okay. Blicke sagen ja, das ist bedenklich.
Ja, bedenklich.
Ich glaube, man kann da so nicht umgehen mit Menschen. Die so. Na, es ist ja so.
Ja, da steht auch nicht, wissen. Da steht dann, Krapfen sollen angebraten werden, aber die sind so aufgeschnitten. Du hast einmal Schnittfläche mit der Füllung und einmal außenrum. Da steht nicht, wie, wo, welche Seite bereits dann.
Nimmt man dann dieses Abbindemittel da, dieses Soßenbinder?
Ja.
Nimmt man das dann? Das machen ja viele, ne?
Ja, klar machst du das. Mhm. Ja, du kannst ja auch Stärke anrühren.
Ja.
Also klassischerweise nimmst du ja Stärke, rührst
du das Wasser. Was viele vergessen, ist, dass man das noch ein bisschen kochen muss, ne?
Ja, ja,
fünf, sechs Minuten, manchmal auch 10 Minuten, damit die Stärke wieder raus. Also
um da vorzugreifen, die Jus war übrigens absolut großartig. Gemüsejus. Mit, was war da für eine Johannisbeermarmelade? Was war da drin? Moment, muss ich gerade gucken. Johannisbeersaft war das. Die war wirklich großartig und ich musste die überhaupt nicht, die war extrem dick. Da musste nichts abgebunden werden, nur mal so.
Gut.
So, das Ergebnis war super lecker, sehr gehaltvoll, weil wie bei vielen von Ninas Rezepten viel Teig, aber wirklich sehr, sehr lecker. Es war schon großartig. Das ist unser Nudelteig, ne? Der wird mit Kraut und Kimchi gefüllt, eingerollt, dann angebraten und gedünstet und dann mit der Gemüsejus. Das war schon extrem cool, sehr lecker. Übrigens vegan by nature dieses Rezept, genau wie das nächste Rezept, ein Wirsing-Curry mit Kartoffeln und Kichererbsen, wunderbar. Es folgen noch unter anderem Leberspätzle, Schupfnudeln mit Mohn und Apfel und natürlich last but not least Dim Sums mit Met, Rotkrautsalat und Cumberland-Soße. Das ist auch hier ein perfektes Beispiel für Ninas Stil, die Kombination aus Asia, aus Deutsch und einem alten Klassiker. Das ist schon gut. Gut, gefällt mir gut. Ich komme schon zum Fazit. Das ist, wie eingangs gesagt, langweilig wird einem hier nicht. Dass manches polarisiert, wie die zum Beispiel teilweise sehr, sehr einfachen Gerichte oder die ungewöhnlichen Kombinationen. Aber wenn man sich mit dem Buch befasst, stößt man doch auf eine Menge toller Inspirationen. Es hakelt hier und da leider noch ein bisschen am, ich sag mal, Kochbuchhandwerk. Ne? Also das ist so, die Guys hätte mich interessiert und das Layout finde ich manchmal schwierig zu lesen, die falsche Menge beim Dressing und so. Und es wird auch, die einerseits sind die Rezepte sehr einfach, andererseits wird dann schon auch gewisses Kochwissen vorausgesetzt. Und wenn man das voraussetzt, weiß ich jetzt nicht, ob man ein Rezept für einen strammen Max braucht. Also das ist so ein bisschen zweigeteilt. Aber allein mit der qualitativen Auswahl an Broten und Kuchen zum Beispiel käme ich schon durch mein ganzes Leben. Also mehr brauche ich nicht als das, was da drin steht. Also würde mir jetzt schon reichen. Mhm. Am Ende viel Seele, viel Emotionen, ein sehr persönliches Nina-Buch. Und ich bin da sehr gespannt, das ist ja ein Teil 1, ne? Gehen wir gleich auch kurz im Interview drauf ein. Ich freue mich schon auf die nächsten Teile. Mhm. Und wir vergeben Kochbots.
Das ist so.
Ne? Minimal 0, maximal 10. Ich gebe dem 6,5 Kochpötte. Und wir haben uns mit Nina unterhalten.
Das ist so.
So, ne?
Dann und hör doch mal rein.
Ja, jo, du hörst mit, oder?
Ich höre mit. Okay. Ich höre mit.
Das Interview.
So.
Hattest du einen schönen Urlaub?
Wir bauen gerade.
Okay.
Und mit Bauen ist Urlaub ein eigenartiges Konstrukt.
Okay. Im Hotel oder privat?
Im Hotel.
Okay, also, im Hotel wird alles umgebaut.
Ja, es wird so ein bisschen größer, anders und das ist verrückt.
Oh, okay. Das.
Also man wundert sich, was es alles für Vorschriften, Formulare und Menschen gibt, die Dinge von einem möchten.
Okay.
Ja.
Das glaube ich, in so einem Gebäude mit Publikumsverkehr ist, glaube ich, sehr, sehr viele Vorschriften und naja gut, aber wir sind hier zusammengekommen, um auch über dein Buch zu sprechen.
Ja.
Das ist im Oktober letzten Jahres, glaube ich, rausgekommen. Zwischen Matt, dem Sum und Kässpätzle heißt es. Kässpätzle, spreche ich das richtig aus so einigermaßen? Kässpätzle.
Ja, total. Kässpätzle. Ja.
Richtig einfach beim mit dem Buch.
Ne? Nein,
nicht. Überhaupt nicht.
Da kommt zuerst Kuchen, dann kommt Butter, dann kommt Brot, dann kommt Butterbrot und dann kommt ganz viel von deiner Oma. Und dann, Zizimizi kommt zwischendurch, das sind so Kleinigkeiten, ja, so Soßen und Dressings und sowas. Und zum Schluss tauchen dann deine Kreationen auf. Wie kamst du zu diesem ungewöhnlichen Buch? Ist das alles aus deinem? War das so Hauptsache alles mal anders machen und auf den Kopf stellen oder wie kam das?
Also die Grundgeschichte ist, dass im Hotel haben mich immer wieder Gäste gefragt: Frau Meier, haben Sie nicht ein Kochbuch und Ihre Rezepte und so? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt: Ja, die Ideen habe ich schon, aber ich will kein Kochbuch ohne Verlag machen. Ich bin ganz schlecht mit Rechtschreibung. ADHS lässt grüßen. Mhm. Sehe ich gar nicht. Ich sehe Rechtschreibfehler eigentlich nicht. Mhm. Und ich möchte auch, dass es ein Fotograf macht oder eine Fotografin, die da Ahnung davon hat. Und es kam wieder mal so weit, Nina, ein Kochbuch wäre doch so schön. Sag ich, ja, aber ohne Verlag will ich nicht. Und dann sagt sie, aber pass auf, ich bin mit einem Verleger befreundet. Dann sage ich auch, guck. Und dann ging das tatsächlich eine Woche. Dann hatten wir den Zoom-Call. Und nach einer Stunde hat er gesagt, top, machen wir. Wir machen drei Bücher zusammen. Wow. Sag ich, okay, machen wir. Und wenn man drei Bücher machen will, das ist ja so Herr der Ringe Trilogie, Star Wars Trilogie. Ja,
natürlich, Nina Meyer.
Bescheiden, wie ich bin. Ja. Und dann mussten wir uns ja irgendwie so einen roten Faden ausdenken und meine kulinarischen Wurzeln war da so die Grundidee. Mhm. Also ich bin halbe Ostwestfälin, halbe Allgäuerin. Der Papa ist aus Ostwestfalen, die Mama ist Allgäuerin. Und ich bin viel bei unseren Großeltern in Minden gewesen und dann haben wir die Oma in Minden so hergenommen für die Basis. Und im Hotel habe ich immer alles als Buffet, Tagesgerichte in Buffetform. Und wenn dann die Gäste abends so ums Dessert herumschleichen und dann sagen, der Kaiserschmarrn schaut auch so schön aus, dann sage ich, wissen Sie was? Sie sind schon erwachsen, Sie dürfen machen, wie Sie wollen, Sie dürfen am Dessert anfangen. Und aus dieser Haltung, ey, du darfst machen, wie du willst, habe ich gesagt, los geht's. Wir machen den Kuchen als erstes, weil das macht ja keiner. Dessert ist immer so am Ende vom Kochbuch. Mhm. Und das wollte ich nicht. Mhm. Ich wollte es gerne anders.
Ist der Verlag sofort darauf eingestiegen oder musste man da Überzeugungsarbeit leisten?
Gar nicht. Die haben gesagt, super Nina, wir machen alles so, wie du es möchtest.
Auch verrückt. Gut.
Ja, wirklich, es gibt, also dieses ganze Kochbuch, da gibt es nicht eine Seite, wo ich auch nur sagen würde, okay, da hatten wir einen Kompromiss oder okay, die Seite ist okay. Sondern da ist wirklich jede Seite, dass ich sage, genau so wollte ich sie und genau so würde ich sie wieder machen wahrscheinlich. Nicht alles genauso, aber fürs Zweite wird es ein bisschen anders.
Da bist du schon dran am Zweiten, oder? Also das kommt jetzt auch. Ist das dann so jährlich oder wie hat man sich das so, wie habt ihr euch das so vorgestellt?
Also die Grundidee war jährlich und ich musste aber im Januar sagen, Leute, das ist zu sportlich, das schaffe ich einfach nicht.
Okay.
Und jetzt haben wir es auf 25 geschoben, das zweite Buch.
Okay, dann macht auch die Eins Sinn. Das wird ja so, dass das der Anfang einer Trilogie ist. Oder habe ich das überlesen? Steht das irgendwo im Buch?
Nein, das steht nicht, sondern wir haben dem aufmerksamen Betrachter, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch, dem fällt es auf.
Da ist die Eins.
Ja.
Genau.
Wo ist denn in diesem Buch, was ich habe dieses Buch erstmal, habe ich es angeguckt, habe ich gesagt, oh, schwere Kost. Also ich habe bitte, muss ich ehrlich sein, also ich hatte jetzt nicht so direkt den Zugang, aber wo ist deiner Meinung nach die Punk-Attitüde? Also wo geht der Punk ab, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, ich musste auch einmal kurz überlegen, was Punk eigentlich heißt und um was es bei der Punk-Bewegung geht. Und grundsätzlich ist eine Punk-Haltung ja die, dass man sich aus konventionellen Mustern löst.
Mhm.
Und das ist einmal in der ganzen Aufmachung des Buches. Wir haben Kuchen am Anfang, wir haben immer wieder wirklich Querverweise, die dann, muss man das Buch so ein bisschen drehen. Und was ich einfach auch immer mache, ich habe die großen Klassiker, Rinzoladen zum Beispiel oder Matt. Matt ist eine Institution, ja. Und die nehme ich, aber nur außerhalb von Bayern. In Bayern kennt man das leider nicht oder nicht so. Man kennt auch keine Pommes spezial bei uns übrigens.
Das ist aber schlimm.
Tatsächlich ist es wirklich
kulinarische schlimm. Diaspora, da sollte man nicht hinfahren.
Das ist in Bayern ist alles immer ein bisschen anders da. Und diese großen Klassiker nehme ich und kann denen huldigen und kann sagen, geiler Scheiß, aber da fehlt ja nun mal so ein bisschen Apfel drinnen oder Leberspätzle. Es gibt ein Rezept mit Leberspätzle. Leberspätzle ist eine klassische Suppeneinlage. Und ich habe aber gesagt, aber warum? Man kann ja Krautspätzle macht man aus weißen Spätzle. Und wenn ich die anbraten kann, wieso sollte ich die Leberspätzle nicht anbraten können? Und es gibt ja in der Pfalz Sauerkraut mit Leberknödel.
Mhm. Leberknöpp.
Und wieso soll dann der Knöpfle, sagt man im Allgäu auch zu Spätzle. Und dann ist eben so dieser nicht gehorsam, der aber auch nicht, ich bin nicht die, die rumbrüllt und den Zeigefinger erhebt, das finde ich sowieso albern, sondern ich mach's halt einfach und ich mach's halt einfach ein bisschen anders und dann wird's schon werden.
Wie ist das denn, die Hotelgäste, nehmen die das an, Leberspätzle auf chinesische Art?
Tatsächlich, das funktioniert. Funktioniert, glaube ich, deswegen auch gut, weil sie auch genug andere Sachen haben. Also es ist ja nicht so, dass du dich für diesen einen Hauptgang entscheiden musst, sondern da sind ganz viele Sachen, wie bei der Oma daheim. Es gibt die Töpfe, da kannst du aufmachen, da kannst du rausschöpfen. Und dann traut man sich das auch. Ich weiß nicht, ob meine Art der Küche als klassisches Bestellrestaurant, also wir haben die Karte, da sind die, ich suche mir jetzt einen Hauptgang aus und vielleicht esse ich nur ein Dessert. Das weiß ich nicht, ob es funktionieren würde.
Okay. Also auch nur mal vielleicht den Zuhörer, diese Leberspätzle, die bestehen zur Hauptsache aus gewolfter Leber, ne? Nur um das mal klar zu machen. Und ein bisschen, ein kleiner Anteil Mehl, damit's hält. Ja,
genau.
Jetzt bist du ja Bio-Spitzenköchin, also dieses Label Bio steht ganz groß über allem. Erstmal dieses Label ausgezeichnet als Bio-Spitzenköchin, was ist das für ein Label? Was bedeutet das?
Ja, also das ist einfach ein Botschafter-Titel, eine Botschafteraufgabe, die ich übernommen habe. Das kommt aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Ich bin quasi freie Mitarbeiterin von Herrn Özdemir.
Ja. Ist das neu oder ist das unter Herrn Özdemir entstanden oder gibt es das schon länger?
Nee, das gibt schon lange, das gibt schon seit Frau Künast.
Oh, okay.
Und da gibt es ein Bundesförderprogramm ökologischer Landbau. Also es gibt ja dieses ausgerufen, wir wollen 20% Bioflächen haben. Und da hat sich irgendwann mal eine clevere Agentur ausgedacht, pass auf, wir brauchen auch den Endverbraucher, weil der Biobauer allein, wenn der nur sein Bio produziert und es isst dann keiner, wird's arg kompliziert. Und dann hatte man sich ausgedacht, wir könnten Botschafter suchen. Und da gibt's insgesamt, sind es glaube ich 25 Köche und Köchinnen, die einfach gerne erzählen, was sie machen und dass sie halt in Bio kochen.
Okay. Und das ist auch dein, das steht auf deiner Fahne, dass du hundertprozentig Bio kochst. Jetzt meine Frage, jetzt ist Bio ja auch ein Label, was auch Geld kostet. Jetzt kenne ich auch Landwirte, die sagen, ich mach keinen Bio, das ist mir zu teuer. Und wenn meine Kuh krank ist, möchte ich die gerne mit Antibiotika behandeln, aber ansonsten sind die auf der Weide und so. Wie stehst du dazu? Fällt das dann weg oder erstmal ist ja die Bio nur so ein Label, oder?
Ja, also wenn es nach mir geht, müssten wir es alles gar nicht haben.
Ja.
Also grundsätzlich ist es so, es wäre ja total schön, wenn alle ordentlich arbeiten würden. Dann hätten wir keine BSE-Krise, wir hätten keine Geflügelpest, Schweinepest, was auch immer, was es alles gibt. Wir hätten kein Pferdefleisch in Lasagne und so weiter und so fort. In Deutschland ist es aber scheint's immer so, dass man so mit Verboten und mit Vorschriften und so halt irgendwie dann doch weiterkommt. Und wir haben uns, also 2014 hat meine Schwester das Haus übernommen und dann hat sie gesagt, wisst ihr was, das hat sich ja jetzt über die Jahre entwickelt, dass wir immer mehr biologisch erzeugte Lebensmittel kaufen, also nicht nur regional, sondern auch biologisch erzeugte Lebensmittel kaufen, dann lasst uns das doch jetzt 100% machen. Und dann haben wir gesagt, also gut, dann machen wir das so. Mein Argument für Bio ist, dass die Leute, die es machen, die machen das nicht zum Spaß, sondern die stehen da hundertprozentig dahinter, weil sonst würdest du es nicht machen, weil es aufwendig ist und weil du eben auch diesen ganzen behördlichen Kram zu erledigen hast. Und mein Argument auch für Bio gegen regional ist, wenn du am Bodensee wohnst und die Bodenseeäpfel hast, dann sind es halt die damals mit Glyphosat bespritzten Äpfel. Dann ist aber halt am Bodensee nichts regionaler als der Bodenseeapfel. Mhm. Oder du bist irgendwo in Niederbayern. Niederbayern hat ganz große Wiesenhofhöfe. Dann ist halt nichts regionaler als der Wiesenhofgockel. Aber den magst du ja nicht essen oder nicht unbedingt essen. Oder konventionelle Tiere. Und deswegen ist bei mir schon so, dass ich Bio noch über ortsansässig stell.
Das heißt, Lidl Bio ist dann auch in Ordnung?
Da ist es so, die haben hinten ihre Labels drauf und Lidl Bio, Lidl arbeitet ganz viel mit dem Verband Bioland zusammen. Die Verbände, das ist auch noch eine andere Geschichte, die haben ihre Standards und dieses EG Bio, das ist dieses sechseckige Bio. Das hat die das ist die Mindest-Bio-Standards und danach haben die halt immer noch mal Add-ons und der krasseste Bio-Standard ist dann Demeter.
Ja, genau. Mhm. Das ist aber auch der teuerste. Also das ist dann
ja, das ist
auch,
tatsächlich der teuerste.
Genau. Ja, natürlich. Das ist so. Dann, das ist schwierig. Wie ist das eigentlich? Du warst in Staffel 12 bei The Taste mitgemacht, bis ins Finale gekommen.
Ja.
Erstmal Glückwunsch dazu zur Silbermedaille. Ausbezahlt? Also hat sich das gerechnet für dich? Hat das einen Schub gebracht fürs Hotel, für dich, für die? Was passiert mit einem, wenn man so eine Show fast gewinnt?
Also es war nicht hinderlich, es hat nichts verhindert.
Gut.
Das ist schon mal sehr gut. Es ist so, dass definitiv Gäste aus Dortmund angereist sind übers Wochenende, weil sie gerne von mir bekocht werden wollten, die vielleicht sonst nicht gekommen wären. Es hat auch noch niemand abgesagt und hat gesagt, na, von der will ich nicht bekocht werden, auf gar keinen Fall. Ganz großer Hype ist nicht passiert. Da bin ich so ein bisschen irritiert, tatsächlich. Ich hätte gerne so ein bisschen, also ich hatte vielleicht die Hoffnung, dass ein bisschen mehr passiert, aber das war bis jetzt einfach nicht so.
Lustigerweise auf ganz kleiner Ebene, jetzt haben wir beide zum Beispiel beim Schnäppchenmenü mitgemacht, ne? Was jetzt
und
nicht
gewonnen,
so Erfolg.
Darf man ja auch sagen.
Aber war es jetzt nicht. Darauf wollte ich
danach
gar nicht hinaus.
Danach wurde die Sendung eingestellt.
Nee, aber es ist es genau gar nichts passiert danach. Ne? Also überhaupt gar nichts. Ne? Und nichts.
Naja gut, jetzt muss man ja auch sagen, dass diese Sendung kaum einer gesehen hat.
Ein Kommentar bei Instagram oder bei Facebook, ist das schon wieder gar nichts.
Also bei mir ist schon mehr, also was mega ist, ich kriege von jungen Mädchen Bilder geschenkt, die dann, weißt du, mit Buntstift gemalt und dann rosane Haare mit Schürze, Team Tim Raue, bester Löffel ever und so. Das ist total reizend und es gibt auch Damen fortgeschritteneren Alters, die sind 70 plus, die mich dann ansprechen und sagen, ey Nina, das ist so toll und dass du da so hinstehst und dass du so bist, wie du bist und so. Und das war was, mit dem habe ich gar nicht gerechnet und das ist sehr viel passiert.
Okay.
Also man würde ja annehmen, wenn man jetzt mal im Fernsehen war, dass dann vielleicht noch der ein oder andere möchte, dass man bei ihm auftaucht. Das nicht, aber so dieses, dass andere Menschen einen super finden und die dann einfach so einen Spaß dran haben, wenn ich da stehe. Und ja, das finde ich mega cool.
Wie ist das eigentlich? Der Gewinner macht ein Kochbuch. Ich weiß nicht, ob du das erzählen darfst oder nicht. Die Verträge sind ja manchmal...
Sehen wir gleich.
Okay, eben. Meine Frage ist einfach, jetzt wird das ja auch wahrscheinlich Wochen vorher produziert, die Sendung. Ist das dann schon in Planung? Wie ist das? Wird das schon vorbereitet oder machen die das dann, wenn du gewonnen hast, in 4 Wochen wird das dann irgendwie rausgehauen? Weißt du das? Oder willst du dazu was sagen?
Ich weiß gar nicht, was ich unterschrieben habe, wie viel das kostet, wenn ich irgendwas erzähle. Also ich weiß, dass ich unterschrieben habe, dass ich keine Produktionsgeheimnisse verraten darf.
Ja, genau.
Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit dieses Kochbuch zu den Produktionsgeheimnissen gehört. Aber es ist auf jeden Fall, man hat damit zu tun und das ist auch Arbeit.
Gut, okay. Du hattest damit schon zu tun und du hattest schon Arbeit.
Ich glaube ja, so ungefähr.
Okay, gut, dann.
Jetzt mal zurück zu deinem Kochbuch. Ich hab das durchgelesen, habe ein paar Sachen, muss ich ehrlicherweise nicht so richtig verstanden, aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt auch, das muss man sagen, Kritik zu diesem Buch. Unter anderem, und da bin ich auch drüber gestolpert, wo ich sage, wieso schreibt man das denn rein? Also gerade bei den Brotrezepten, die Mengenangaben bei den Brotrezepten sind zum Teil, wo ich sage, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 278 Gramm Dinkel und 103 Gramm Roggenmehl.
Ja, das kann ich dir erzählen.
Ist das runtergerechnet worden von euren Hotelmengen oder wie ist das entstanden?
Ja, nee, kann ich dir erzählen, wie das ist? Ja. Der Bäcker und die Rezepte hat mein bäckermeisterhafter Bruder mit mir zusammen gemacht und die berechnen ihre Rezepte prozentual. Und 6% zick und zack sind dann diese krummen
Zahlen.
Ergibt diese krummen Beträge, wollte ich sagen, oder diese krummen Grammaturen.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Und da muss man sich dann auch dran halten, also die 3 Gramm, also, oder ist es beim Backen so? Ist das, das ist einfach so, steht halt da. Und
das steht da so und ich bin sehr penibel beim Backen, weil Backen, also Kochen ist Leidenschaft und Kochen funktioniert aus der Hüfte. Mhm. Backen ist Chemie und da traue ich mich nichts anderes tatsächlich. Mhm. Also wenn ich diese Backrezepte, die Brotrezepte, die ja von meinem Bruder sind, wenn ich die nachbacke, dann backe ich die genau so nach.
Mhm. Mhm. Und auch jetzt, um dann nochmal kurz auf den Taste zurückzukommen, dem Sam-Teig darin, ist das der, mit dem du Tim Raue auf die Knie gezwungen hast?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee, ne?
Soll ich ihn euch verraten?
Ja.
Ich verrate ihn euch.
Ja, gerne. Ja.
Also zücken Sie bitte jetzt Ihre Buntstifte.
Ja. Ich bin soweit. Ich schreibe
also
mit.
Und da werdet ihr jetzt auch gleich wieder sagen, geil, es geht direkt weiter mit komischer Grammatur. Also ihr braucht 112 Gramm Weizenstärke, nichts anderes. 112 Gramm Weizenstärke. 175 Gramm kochendes Wasser. kochendes Wasser. Kochen, blub, 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 nehmen. Nicht blub, 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 ich drehe mich um und gehe nochmal zum Kühlschrank. Diese 175 Gramm Wasser werden in die 112 Gramm Stärke geschüttet. Dann werden die durchgerührt mit Löffel, Chopsticks, was auch immer. Das wird wie Kleister, sehr fest. Das, sobald man es anfassen kann, knetet man das durch, ungefähr 2-3 Minuten. Dann deckt man das Ganze ab mit einer Badehaube oder irgendwas, dass es warm bleibt.
Badehaube.
Ich habe tatsächlich, also ja. privat daheim habe ich eine Badehaube okay, dafür, eine rosane.
Okay, natürlich.
Punk.
So, dann stellt ihr euch den Wecker auf 5 Minuten. Nicht 4,5 Minuten, nicht 6 Minuten, 5 Minuten. Ja. Nach diesen 5 Minuten gebt ihr 30 Gramm Stärke. Da ist es mir egal, da könnt ihr Kartoffel, Mais, Tapioca, Pfeilwurzel. Das spielt ausnahmsweise keine Rolle. 4 Gramm Öl und eine Messerspitze Salz. Das verknetet ihr wieder. Und dann könnt ihr, also ich mache es immer so, dass ich dann so eine Rolle mache und von der Rolle trenne ich 8 Gramm Teig ab. Die forme ich zu einer Kugel, öle die Kugel ein, lege die Kugel auf die Arbeitsfläche. Mit einer Teigkarte drücke ich die platt und mache so eine drehende Bewegung, als ob man ein Marmeladenglas aufmacht. Und dann kann man die füllen.
Super.
Toll.
Und weiter wird gar nicht ausgerollt, ja, wird nur gedrückt.
Der wird nur gedrückt und der wird durch diese Stärke, der wird gedämpft, wird der dann so durchsichtig. Deswegen heißen die Kristallklößchen. Und noch entscheidender bei dem Rezept ist, dass man sich wirklich an diese Arbeitsanweisung hält. Es funktioniert nicht, wenn man das 8 Minuten stehen lässt zum Beispiel. Oder wenn man beide Stärkesorten mischt. Habe ich alles ausprobiert. Funktioniert nicht. Könnt euch sparen.
Ja, aber immerhin hast du damit Herrn Rauer auf die Knie gebracht. Ne?
So. Und ihr, also und ich sage es euch, ihr zwei seid der 4. und 5. Mensch, die dieses Rezept bekommen haben.
Aber jetzt,
plus alle Zuhörenden.
Ja, ja, das sind jetzt dann Abertausende, die das jetzt
Milliarden
machen.
Milliarden.
So ist es. Das große Geheimnis. Ja, warum hat es der Teig
nicht... Von Lea Linster haben wir nicht erfahren, wie sie ihre Madeleines macht. Aber ja, jetzt wissen wir wieder Dim-Sum-Teig.
Ja, warum hat es der Teig nicht ins Buch geschafft bei deinen Dim-Sums?
Weil das tatsächlich vorher schon geschrieben war.
Ah, okay. Ja. Dann schafft das vielleicht in Teil 2 oder Teil 3. Wie sind die denn eigentlich thematisch, die nächsten beiden Bücher? Das waren jetzt die Wurzeln ein bisschen, wo du herkommst. Ne? Wie wird das denn dann weitergehen in der Chronologie?
Also wir bleiben bei dem lustigen Titel. Der kommende Titel wird heißen, zeige ich ihn gerade, Blackout, zwischen Mangold, Fritten und Toast Hawaii.
Okay.
Und das wird sich tatsächlich... mit überwiegend pflanzlich und vegetarischer. Okay. Also es wird pflanzlich und vegetarisch, es wird kein Fleisch geben.
Okay. Und die 3 wird dann das, oder weißt du das noch nicht?
Nee. Also das ist, bei mir ist immer so, wenn ich mir heute was überlege, dann finde ich das vielleicht 2 Wochen ziemlich toll und dann in der 3. Woche habe ich eine neue Idee und denke mir, ach komm, dann machen wir jetzt das.
Okay.
Aber sag mal, Patrick, du hattest gesagt, es gibt auch Kritik, also die Grammatur war schwierig.
Ja, das ist richtig. Die nächste Kritik, wollen wir die Kritiken durchgehen?
Oh Gott, wie negativ ist das denn?
Nein, das machen wir nicht.
Nein, aber ich finde,
es gibt ja auch Kollegen von uns, die schreiben auch, tatsächlich über Kochbücher und da habe ich auch nachgeguckt, habe gesagt, oh gut, das ist jetzt nicht so mein Kritikpunkt, das war für die ein Kritikpunkt, dass sie sagen, manche Zizimizis, also manche Gewürzbuttern sind nicht in haushaltsüblichen Mengen zubereitet, wo man sagt, naja, 250 Gramm Butter oder 500 Gramm Dressing, so viel braucht man im Privathaushalt nicht. Warum?
Ja, aber das French Dressing, glaube ich, das ist bei 1,5 Litern, glaube ich.
Ne? Ja, eben. So. Okay. Das ist schon viel dann. Gut, man kann es ja weg, aber das ist, ich weiß nicht, Ich habe immer ein Problem, wie lange das dann hält, ob das dann so, weiß ich nicht. So. Das war ein Kritikpunkt, ja, dass man sagt, das sind ja keine haushaltsüblichen Mengen, in denen das zubereitet wird.
Tatsächlich beim French Dressing ist mir gar nicht aufgefallen, aber gut, dass ihr was sagt.
Ein Liter Öl und der Rest noch, also da bist du bei guten, knappen 2 Litern.
Das stimmt. Dann, das können wir hätten da vielleicht noch den Zusatz gut zu verschenken machen können.
Und drunter steht 7 Tage haltbar, das steht auch dabei.
Dann machen wir gleich weiter. Die Zucchini-Scheiben bei der gebratenen Zucchini mit diesem Butterbrot, Zucchini-Scheiben, die sollen 3 bis 4 Zentimeter dick geschnitten werden. Auf dem Foto sind sie aber nur 1 Zentimeter oder einen knappen Zentimeter.
Ja, das ist auch. So. Da würde ich mal meinen Lektor, Dr. Tim, Dr. Tim.
Ach so.
Dr. Tim Rauer. Genau.
Aber wenn ihr hinten in die Danksagung guckt, da gibt es nämlich Tim, Tim. Ja. Der eine ist der Lektor, der andere ist Herr Raue. Okay. Da ist dem Lektor wohl durchgegangen. Ja. Guck.
Siehste.
Das ist aber auch aber gut, dass ihr es sagt.
Wir können doch ganz offen darüber sprechen. Wir sind doch unter uns.
Ja, eben. Natürlich. So. Ja.
Nein, und da weht ein eiskalter Wind durch den Arbeitsvertrag beim Lektor.
Ja.
Das ist so. Nein, und also ich habe mir euren Podcast ja angehört im Vorfeld und dann dachte ich, na gut, Nina, es wird wahrscheinlich nicht nur Rosen für dich regnen. Du wirst alles mitnehmen. Und trotzdem sitze ich hier.
Und trotzdem besprechen wir dein Buch. Das ist doch das Schöne, oder?
Ja, wirklich.
Möchtest du noch einen haben?
Ich möchte erst zur Butter und dann nehme ich den nächsten. Ja. Ich finde ja die Butter, wenn man, also das ist halt so diese Grillgeschichte auch.
Ja,
gell?
Ja, absolut.
Und das ist halt Apackerl Butter. Ja. Aber wie viel Butter esst ihr denn? Also ich bin meine Tochter und ich im üblichen Haushalt und Apackerl Butter bringe ich schon der Woche durch.
Ja. Ja,
Team
ja.
Butter.
Ja, ja, ich bin auch Team Butter.
Hashtag Team Butter.
Das ist leider, ich finde auch Butter kann man nicht, das ist auch gut.
Also diese Gewürzbuttern, die sind auch wirklich gut, ne?
Ja,
also
die kann man auch gut super einfrieren. Also die kann man ja tatsächlich super einfrieren, wenn man das unbedingt möchte.
Gut, bin ich froh. Dann hätten wir den. So. Dann den nächsten bitte.
Miso-Zwiebeln für die Käsespätzle. Ja. Die sind knusprig, aber wenn ich die 40 Minuten bei 160 Grad in den Ofen mache, dann sind die Matsche.
Aber wer kommt denn auf die Idee, dass die knusprig sind?
Auf dem Foto? Warte, ich zeig's dir.
Ja, zeig mir das Foto. Nein, die sind nie knusprig. Das schätzt du ganz richtig ein, dass die nach 40 Minuten im Ofen nicht mehr knusprig sind.
Miso-Zwiebeln sind immer, müssen noch matschig sein.
Ja, oder? Ich habe gedacht, die müssen knusprig. Ich hatte den Eindruck, die sind knusprig.
Das sind geröstete Zwiebeln. Also der Allgäuer, die Allgäuerin isst Zwiebeln auf die Käsespätzle entweder geröstet, dann sind die so mit Mehl und frittiert. Oder geschmelzte Zwiebeln. Und die Miso-Zwiebel ist im Prinzip eine geschmelzte Zwiebel mit Miso. Gut.
Apropos Allgäu. So. Du unterscheidest auch mal zwischen Allgäuer und deutscher Küche. Kannst du mir sagen, was macht denn Allgäuer Küche aus?
Ich muss kurz noch was zwischenfragen. Ja. Hört ihr Musik?
Ja.
Ja. Jetzt gerade nicht.
Doch, ich höre Musik.
Bei mir?
Bin ich das?
Ich glaube, das bin ich. Das ist mir aber unangenehm.
Nein,
da hat jemand in der Lobby die Musik wieder angemacht.
Ja. Solange wir keinen Ärger mit der GEMA bekommen, ist alles gut.
Das weiß ich nicht. Das müsst ihr dann. Da würde ich mich jetzt einfach mal.
Das war wirklich,
das war wirklich leise.
Spaßig.
Das ist jetzt schon sehr, sehr spaßig.
Nein, das ist alles super. Das war sehr leise.
Ja.
Der Unterschied Allgäuer Küche und...
deutsche Küche. Hast du irgendwo geschrieben, die deutsche und die Allgäuer Küche? Ich wollte wissen, was macht denn Allgäuer Küche aus? Was ist das denn? Sind das die Produkte aus dem Berg?
Ich glaube, dass die Allgäuer Küche, die hat auch nochmal so einen anderen Sehnsuchtsfaktor als nur deutsche Küche. Weil wenn man so einen Urlaub fährt in die Berge, da hat man ja so Hütte, Bier, Brotzeit, Kaiserschmarrn. Mhm. Das ist ja so diese Vorstellung, mit der ich es übrigens sehr schwer habe. Okay. Weil ich damit halt aufgewachsen bin. Und weil Kaiserschmarrn als Köchin ist Kaiserschmarrn Stress. Weil der erste Kaiserschmarrn früher in der Lehre oder in der Ausbildung als Jungköchin, der ist immer verbrannt. Und deswegen würde ich mit dem Kaiserschmarrn auch gerne verweigern.
Wahrscheinlich wussten das die Ausbilder und haben sich schon darauf gefreut, richtig dann auf die Kacke zu hauen, oder?
Schon cool.
Okay, bitte was?
Ich sagte, es ist schon cool. Ich wusste das nicht, dass der erste Kaiserschmarrn verbrannt.
Ja.
Den macht man, je nachdem, macht man den im Salamander. Das ist ja dieses Gerät, was von oben Hitze hat. Wir hatten mal einen Lehrling, man muss ja Berichtshefte schreiben, der hat geschrieben, im Alligator. Der Kaiserschmarrn im Alligator. Also in diesem Alligator-Salamander-Dingens. Dann hast du das wieder zu weit oben und dann drehst dich um und dann hast du schwarz und... Das hilft auch nichts, wenn man es runterkratzt. Das muss man nochmal machen. Mhm. Und dann dauert's und dann ist der Service unentspannt und die Gäste sind unentspannt und so. Ach, Kaiserschmarrn, das ist so das erste, spätestens das fünfte Trauma, was du in der Küche mitmachst als in der Ausbildung.
Kochbücher insgesamt. Hast du Kochbücher?
Ich habe so eine kleine Kochbuchsucht. als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es 352.
Okay, das ist schon ganz ordentlich.
Ja, genau.
Hast du das auch, Gregor? Hast du auch 352?
Ach, Patrick. Ne? Ach, Patrick.
Sind es mehr? Sind es weniger?
Ich glaube, bei ihm sind es mehr.
Ach, Patrick. Ne? So. Das ist bei uns ist immer der Spruch um sich zu, ne? Der eine ist der Kochbuchsammler, der andere der bessere Koch, aber wer ist, wird nie verraten. Und je mehr der Patrick so tut, dass er der bessere Koch wäre, umso mehr denken alle Leute, das kann ja gar nicht sein, dass einer so arrogant ist und alle denken, ich bin der bessere Koch. Also mach ruhig weiter.
Ich mach weiter.
Gibt's denn ein Lieblingsbuch, ein Lieblingskochbuch? Oder eins, was irgendeine besondere Bedeutung hat für dich.
Ja, also es ist so, dass spontan drei Bücher sehr wichtig für mich sind. Und zwar ist es eines der ersten Jamie Oliver Bücher. Nicht das allererste, was dieses Softcover hat, wo er dieses mit Hellblau ist. Das irgendwie, Naked sondern Chef das,
hieß, glaube ich, auch das erste.
Ne? Ja, genau. Ja. Sondern das nächste, was in einem Hardcover ist. Dieses Buch gepaart mit Anthony Bourdains Geständnisse eines Küchenchefs, was gar kein Kochbuch ist. Mhm. Aber diese zwei Bücher haben dafür gesorgt, dass ich nicht meiner Management-Karriere weiter gefolgt bin, weil ich habe zu dem Zeitpunkt F&B-Management studiert, sondern dass ich dann dachte, ach guck, die Köche, das ist viel mehr Punk und Rock'n'Roll. Ich gehe zurück in die Küche. Und dadurch... Das ist Handlexikon der Küche, heißt es. Mhm. Das ist so dick. Wie viel ist das? Ich habe keine Ahnung. Also es ist
500 Seiten.
Irgendwie sowas. Und da gibt es gar keine Rezepte, sondern das sind quasi nur die Standards. Also da kannst du nachgucken und dann gibt es Pommes anglaises, wie der Franzose so schön sagt, zur ordinären Salzkartoffel. Da steht dann halt Kartoffeln schälen in reichlich Salzwasser gar kochen. Mehr ist es nicht. Und da sind all die klassischen Zubereitungsarten, das heißt, jetzt fällt mir natürlich wieder nichts ein. Ach, Sauce Mornay zum Beispiel, Sauce Hollandaise, all die Hollandaise-Abwandlungen und so.
Okay, gut. Was ist denn deine Superkraft in der Küche? Was kannst du besonders gut?
Das ist eine interessante Frage. inzwischen unterscheide ich wirklich und ich sage, ich bin Küchenchefin und nicht, ich bin nur, in Anführungszeichen, nur Köchin. Ich habe sau gerne ein Team um mich. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass ich anschaffen mag, was die tun sollen, sondern es geht darum, ich mag gern Menschen führen. Ich habe gern mich um Bestellungen zu kümmern. Ich habe gern den kreativen Prozess. Mhm. Ich koche tatsächlich aber auch mit, weil ich das auch sau gern mag. Und ich glaube, dass es so eine Kombination aus Überblick, Wahnsinn und wohlwollender Bestimmtheit ist. Das ist meine Superkraft.
Ah, super. Und welche Macken müssen deine Mitmenschen ertragen?
Ich glaube, ich habe keine.
Ja, okay, das ist gut.
Also ich glaube, sie müssen halt mit dieser Prise Exzentrik klarkommen.
Okay. Ja. Du machst aber gar nicht so, jetzt könnte man sich optisch drüber streiten, aber ansonsten machst du ja gar nicht so einen exzentrischen Eindruck, ne? Oder täuscht das? Bremst du dich gerade? Hältst du dich zurück hier?
Ich habe mir sagen lassen, dass Herr Raue und ich gar nicht so ganz unterschiedlich sind. Der Unterschied, tatsächlich der größte Unterschied zwischen Tim Raue und mir ist, dass er Egozentriker ist. Also es muss sich um ihn drehen und ich bin altruistisch. Und bevor ich jemanden anschreibe, was er, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr macht, ist halt bei mir heißt es nicht XY-Name, Jacqueline, das hast du aber schon wieder nicht richtig, sondern ich sage halt grundsätzlich, du Jacqueline, wir hatten das doch anders ausgemacht. Und jetzt kann ich gerade gar nicht nachvollziehen, warum es schon wieder so gelaufen ist. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Okay. Gibt's jemanden, von dem du noch gerne etwas lernen wollen würdest? Anthony Bourdain wahrscheinlich.
Tatsächlich war ich, also als er vor 6 oder 7 Jahren hat er den Notausstieg für dieses Leben genommen. Da war ich echt so ein bisschen angesäuert, weil ich mir dann dachte, verdammte Axt, jetzt kann er nie zu mir kommen, jetzt kann ich nicht mehr für ihn kochen. Man lernt ja eh jeden Tag. Man geht ja nie so dumm ins Bett, wie man aufgestanden ist. Und insofern würde ich gern jeden Tag aufstehen und dazu lernen. Und ich glaube nicht, dass es personenabhängig ist, was ich da lernen will.
Wie machst du das? Wie hältst du deinen Kochstil so aktuell?
Also was mich von vielen, vielen anderen Köchinnen unterscheidet, ist, meine Ausbildung war nie klassisch. Ich war auf der Hotelfachschule in Österreich und habe Restaurantfachfrau und Köchin gelernt und bin dann aber in der Küche geblieben, weil mir das so einfach fiel oder so leicht fiel.
Aber es ist auch die DNA, also mit Vater und mit der ganzen Familie und also
total.
Da braucht man keine Ausbildung. Also.
Ja, schon. Also man braucht natürlich. Was in der Küche halt viel hilft, ist Routine. Routine hilft halt. Und die hat man als 18-Jährige nicht. Mhm. Die entwickelst halt über die Zeit. Und dann habe ich so ein bisschen Sterne-Gastronomie gemacht. Und ich bin nie lang in den Betrieben gewesen, weil ich immer im Winter nach Hause wollte, weil ich Snowboard-Lehrerin war, weil ich Snowboard gefahren bin. Ich bin dann morgens auf die Piste und um 2, mein Vater hat mir das erlaubt, ich war die Einzige, die um 2 anfangen durfte. Und dann im Sommer war ich wieder woanders und dann habe ich noch F&B-Management studiert und dann habe ich einfach 2 Kinder gekriegt und ich habe nicht diese großen Namen, die andere halt haben, wenn sie bei Witzigmann waren oder bei Raue oder ich weiß es alles nicht, sondern so wie ich koche, das ist halt das, was ich mir selber zusammengewurschtelt habe, was ich mir selber beigebracht habe und was ich halt selber lecker finde und da bleibe ich eben, das nichts ist so beständig wie die Veränderung und ich finde es fürchterlich, wenn man stehen bleibt.
Was hältst du überhaupt von Sterneküche? Ist das irgendwie. Ist das.
Jetzt. Jetzt. Juhu, endlich. Die Frage der Fragen. Also. Es ist total schwierig. Ich muss wieder Herr Raue nennen, der hat ja gerade eine Show auf irgendeinem Streamingdienst und in der Vorschau sagt er, dass dieser Stern der Ritterschlag ist.
Ja.
Und ganz, ganz viele Jahre habe ich das so gesehen und ganz viele Jahre war ich angenervt, dass ich nicht an dem Tisch sitzen darf und dass ich diejenige bin, die man nicht sieht und die da nicht dabei ist. Und irgendwann habe ich aber so ein bisschen verstanden, okay, das bedeutet einfach, das macht Druck, das einmal den Stern bekommen ist ja cool, das macht ja Spaß, aber dann willst du ihn ja behalten, weil wenn du
diese,
ihn abgeben
diese Show
musst,
ist übrigens bei Amazon, wenn man das sieht, sieht man erstmal, was das für ein Druck ist. Das ist schon krass, ne? Wirklich krass,
total. Ja. Und ich liebe Competition und ich mag das alles voll gern, aber ich nehme das auch extrem persönlich. So. Okay. Und dann einen Stern nicht wieder zu kriegen, das ist, glaube ich, verrückt. Ich glaube, es ist enorm, was man seinem Team abverlangen muss, weil sonst kannst du diese Leistung gar nicht halten. Ich war ganz viele Jahre ganz, ganz traurig, dass ich das alles nicht habe, kann aber heute ziemlich selbstsicher sagen, wisst ihr was? Aufgrund für meine Gesundheit, für meine mentale Gesundheit, für die mentale Gesundheit meines Teams, lassen wir es einfach. Und was noch viel wichtiger ist oder was mit in diese ganze Haltung reinspielt, ist, ich bin, da sind wir dann beim Punk zur Eingangsfrage, Ich bin absolut überzeugt, dass für mich in meinem Leben No Gods, No Masters die Devise ist. Und auch ein Guide Michelin und auch ein Gumiho sind Masters oder Gods oder ich weiß es nicht. Und da möchte ich nicht mitmachen.
Mhm. Okay. Mhm. Gibt es Zutaten, die du überhaupt nicht leiden kannst?
Brokkoli.
Brokkoli? Warum? Was ist da passiert?
Also, als ich auf der Hotelfachschule war, habe ich kein Fleisch gegessen. Ich war eine Exotin damals. Und die haben sich dann auch bemüht, dass ich vegetarisches Essen kriege. Und sie haben Brokkoli-Kisch gebacken und haben den Guss vergessen. Also es war dann dieser trockene Teig mit vertrocknetem Brokkoli und ohne Guss. Und das war, da war der Ofen dann fertig.
Okay.
Und ich mag dieses Gefühl auch nicht, auf dem rumzubeißen. Ich mag den Geruch nicht. Ich koche den für die Gäste, weil die das schön finden. Aber ich möchte es bitte nicht.
Ja, okay. Gibt es denn noch Zutaten, die du aus ethischen Gründen nicht isst? Irgendwas?
Der Klassiker halt Gänsestockfleber.
Okay. Okay, gut. Gut. Gibt es was, was du gerne isst und deinen Freunden verheimlichst?
Wir verheimlichen ja hier sehr viel, offensichtlich. Ja. Was wir nur unter uns dreien bleiben.
Ja, natürlich.
So, dann wollen wir auch das nur unter uns drei besprechen.
Ja, ja, na klar.
Also, ich finde Mangerie. Ja. Wenn man die aufbeißt und den Schnaps raustrinkt und dann kann man das mit Eierlikör auffüllen.
Ja, okay. Oh. Das probiere ich.
So schlimm ist es.
Okay. Und wie, da geht so eine ganze Packung dann oder so? Wie viel muss man da aufbauen?
Oh, die ganze Packung nicht. Ich finde ja dieses an der Kasse, was ja jeder sagt, an der Kasse kann man nichts kaufen, bababa, viel zu teuer. Nein, das ist doch großartig. Da sind 4 Stück in diesem Stangerl drinnen und das ist eine gute Portionsgröße.
Und werden die dann alle einzeln erstmal aufgebissen, ausgetrunken und dann
eins
gefüllt?
Nach dem anderen.
Achso, eins nach dem anderen. Das gehört dazu. Das ganze
ich kenne Motor. Das gar nicht, dass man die einzeln in den Mund steckt. Ich kenne nur Menschen, die sich 2, 3 hintereinander, also auf einmal in den Mund stecken.
Nein,
einzeln?
Wirklich?
Ja, ich bin selber einer davon. Ich esse die nicht einzeln. Einzeln ist ja wie so nichts im Mund.
Okay.
Ich habe ja einen großen Mund, ich schnubbel das dann weg.
Aber ich kenne, und was
nur,
machst du?
Kenne nur Menschen, und die so 2, 3 auf einmal.
Okay, ja.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass ich das so machen
jetzt, wo wir unter uns sind, können wir ganz offen darüber reden.
Und was machst du mit dem Papier? Ich finde ja, diese Papiersache gehört da ja auch mit dazu. Also natürlich isst du es nicht.
Nein.
Aber separierst du Plastik und dieses Stagnol oder wie das ist?
Ja.
Also einfach, weil das ja so ein schönes, da geht es mir noch nicht mal um den Umweltaspekt, sondern das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Haptik-Ding.
Ja. Das kann man auch schön glatt machen, so ein bisschen bügeln mit der Hand und stapeln auch. So.
Stapeln.
Ja, ja.
Außer wenn fremde Leute da sind, dann zerkrumpel ich das gerne, dass man nicht sieht, wie viel ich schon hatte.
Oh.
Aber verkrumpeln, das finde ich, das ist ein bisschen brutal, finde ich.
Okay.
Das geht mit dem ich falte das gerne.
Aber wie kriegt man denn jetzt den Eierlikör daran? Das muss ja mit einer Pinzette und Spritze arbeiten, oder?
So ein bisschen, aber das kann man ja von Fingern. Also das ist nichts für schön.
Ja,
das schön. Kann man so ein bisschen.
Also ästhetisch finde ich das jetzt auch nicht.
Nee, das ist eher sowas zum Wohlfühlen und für gemütlich. Das geht am besten, wenn man das macht und dann in die Badewanne.
Okay. Ah. Das ist gut. Dann klebt es auch nicht mehr so.
Mhm. Nee, dann ist das auch alles wieder besser.
Ja.
Sehr gut.
Das hat jetzt was, das hat jetzt auch eine gewisse Erotik entwickelt, finde ich. Ne?
Ja.
Guck, ich ich habe ja einen eigenen American Football Podcast und der liegt bei der Footballerei, die sind in Hamburg, es ist eine Community und die haben einen Podcast, der heißt, schöner Hänger wieder mal, aber er heißt auf jeden Fall, Kutsche trifft heißt er, Kutsche trifft und da ist das Setting so, Kaminfeuer und da habe ich das Intro eingesprochen und auch in so einer, in so einer.
Wir verlinken das alles in unseren Shownotes, ne?
Mit einer knisternden Plastik.
Ja, über Football ging es heute weniger, weil es ist auch gar nicht, ich hatte mal kurz auch reingehört. Es ist leider überhaupt nicht meins. Es ist leider, leider überhaupt nicht meins. Es ging die letzte Folge ging um Schiedsrichter und ich dachte direkt, um Gottes Willen, ich möchte das nicht. Aber So gibt es in jeder Sparte gibt's einen eigenen kleinen Podcast. Und ich fand es wunderbar, dass du bei unserem kleinen Podcast hier anwesend warst.
Was für tolle Schlussworte.
Und über Dinge erzählt hast, die mich tatsächlich sehr interessieren. Ja. Vielen Dank, Nina Meyer.
Ich danke auch. Es war wirklich eine extrem clevere Überleitung zum Ende. Vielen Dank.
Sehr gerne. Gut. Nina, danke schön.
Drei schöne Bücher heute. Also,
so, ja, ne? Ist es. So. Ja.
Also dann haben wir doch wieder das Soll erfüllt.
So ist es.
Ja? Ne? Genau. Dann können wir doch jetzt wieder...
Ordentlich viele Kaufempfehlungen.
So. Ne? Jetzt bitte wieder zugreifen.
Ja.
Dann würde ich sagen, das war's wieder mal für dieses Mal.
Genau.
Ne? Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Mhm. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck.
Ich möchte übrigens auch noch sagen, wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Portalen, wo ihr uns hört.
Ja,
ne?
Ja.
Also sei es Apple oder Spotify oder wo auch immer.
Schickt
oder
Sterne.
Podimo oder so.
Schickt uns Sterne.
Schickt uns gerne Sterne.
Oh, wie schön.
Und wenn euch was nicht gefallen hat,
dann sagt es uns einfach nicht. Ja, das behaltet es für euch.
Hört uns nicht.
Und man muss nicht So. Muss man nicht.
Genau.
So. Ja.
Ja, wir sagen dann tschö und adieu, ne?
So ist's.
Und ihr bleibt immer lecker und wir bemühen uns auch.
So ist's.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, und es wird jetzt bald gebacken, ne? Bald
backen wir. Ja,
nicht in nächster Folge, aber jetzt wird irgendwann müssen wir backen.
Aber ich habe schon Lebkuchen gekauft.
Das ist gut.